breites Publikum. Junge und Alte, kleine und große, dünne und dicke, arme und reiche, kluge und gescheite und alle, die sich jetzt immer noch nicht angesprochen fühlen. Ich verspreche euch, in der nächsten Stunde keine Ungeheuer, aber viele Abenteuer. Keine dummen Sprüche, aber viele freche Worte. Keine Narreteien, aber viele närrische Späße. Es geht immerhin um ein ganzes Leben. Und zwar um meins.
Eulenspiegel, ich bin eines Bauern Sohn. Wer mir mit einem blöden Spruch kommt, erntet von mir Spott und Hohn. Heiß mit Vornamen Till, bin gescheit, gewitzt und schlau. Wie ich jemanden hereinlege, weiß ich ganz genau. Und wer in meinen Spiegel schaut, blickt der Wahrheit ins Gesicht, geht mit sich selber ins Gericht. Und auch wenn in ihm die Wut kocht, dumm bleibt er nicht.
Das ist Eulenspiegel.
Tu so, als ob ich nichts verstehe und bin der Letzte, der lacht.
Das ist Eulenspiegel.
Bin so weise wie die Eule, so frech wie ein Spatz. Ich habe eine spitze Zunge, ich verdrehe jedes Wort und geht mal ein Streich zu weit, wechsle ich ganz schnell den Ort. Ich kann Eitelkeit nicht leiden, hasse Geiz und Lug und Tu. Jeder Streich hat auch sein Gutes und aus Schaden wird man klug. Denn wer in meinen Spiegel schaut, blickt der Wahrheit ins Gesicht, geht mit sich selber ins Gericht. Und auch wenn in ihm die Wut kocht, dumm bleibt er nicht.
Das ist Eulenspiegel.
Bin oft klüger als ich scheine, weil der Schein ja meistens trügt.
Das ist Eulenspiegel.
Bin ein Schelm, wie er im Buche steht, der mit Streichen sich vergnügt.
Wer mich immer noch nicht kennt, möge jetzt die Ohren spitzen. Wer Geschichten von mir weiß, hat sie so noch nie gehört. Lehn dich jetzt bequem zurück, bleibe noch ein Weilchen sitzen und lass dich nun von mir verzaubern. Diese Stunde ist es wert. Also, geboren wurde Eulenspiegel vor über 700 Jahren in einem kleinen Dorf. Es heißt Kneidlingen und liegt in Niedersachsen, zwischen Braunschweig und Lüneburg. Eulenspiegels Eltern waren Bauern. Seine Mutter hieß Ann Wiebken, sein Vater Klaus Eulenspiegel. Weil Kneidlingen so klein war, dass es keine Kirche hatte, wurde der kleine Junge im Nachbardorf Ampleben getauft. Mit dem Burgherrn von Ampleben, einem gewissen Till von Uetzen, waren Eulenspiegels Eltern gut bekannt. Der wurde dann sein Taufpate. Und deswegen bekam der kleine Junge auch den Vornamen Till. Schon von der Taufe erzählt man sich merkwürdige Dinge. Der Pfarrer schöpfte dem kleinen Till Eulenspiegel ein bisschen viel Wasser über den Kopf. Der fing nicht etwa an zu schreien, sondern machte den Mund auf und ließ das Wasser hineinrinnen und spuckte es dem Pfarrer aufs Hemd. Da war die Taufe ganz schnell zu Ende. Danach gingen alle ins nächste Wirtshaus, um zu trinken und zu schmausen. Auch die Hebamme, die den kleinen Till nach Hause tragen sollte, trank kräftig mit.
Oh, gute Frau, sagte Vater Eulenspiegel, werdet ihr nachher noch sicher auf den Beinen sein?
Ach ja, so ein Humpenbier, der wirft mich nicht um,
antwortete die Hebamme und bestellte beim Wirt gleich noch einen. Auf dem Heimweg ging zunächst alles gut. Als aber die ganze Gesellschaft auf einem schmalen, glitschigen Steg über einen Bach musste, da rutschte die Hebamme aus und fiel mitsamt dem kleinen Till in den Schlamm. Der schrie und hustete jämmerlich, denn er wäre im Schlamm beinahe erstickt. Und als man die beiden herauszog, waren sie über und über voller Dreck. Zu Hause wurde gleich Wasser in einem Kessel warm gemacht und der kleine Till wurde von Kopf bis Fuß gründlich gewaschen. So kam es, dass die Leute sagten, der kleine Till Eulenspiegel ist an einem Tag gleich dreimal getauft worden. Entweder er wird ein frommer Heiliger oder ein arger Spaßmacher und Schalk. Zunächst aber wurde aus dem kleinen Till ein frecher Junge, der mit den Nachbarskindern um die Wette tobte. Freilich hatte er eine besondere Begabung darin, andere Leute nachzumachen. Und wenn ihn jemand unfreundlich anredete, dann schnitt er Grimassen, streckte die Zunge heraus und rannte davon. Einige Nachbarn beschwerten sich bei seinem Vater: Dein Sohn ist ein Frechdachs, ein Lümmel. Als Klaus Eulenspiegel den kleinen Till zur Rede stellte, sagte der:
Ich weiß nicht, was die Leute haben. Sie rufen hinter mir her und zeigen mit dem Finger auf mich, auch wenn ich ganz still bin. Du kannst ja mal mit dem Pferd durchs Dorf reiten und mich mitnehmen.
Gesagt, getan. Vater Eulenspiegel setzte den kleinen Till hinter sich aufs Pferd und ritt durchs Dorf. Doch sobald sie an jemandem vorbeikamen, zog Till die Hose herunter und zeigte sein blankes Hinterteil. Und die Leute zeigten mit den Fingern, lachten und johlten. Also ich weiß nicht, was du da hinten machst, sagte Klaus Eulenspiegel. Setz dich vor mich, damit ich dich im Auge habe. Till Eulenspiegel setzte sich nun vor seinen Vater und sie ritten abermals durchs Dorf. Und wieder sagte der kleine Till kein Wort. Aber sobald sie an jemandem vorbeikamen, schnitt er Fratzen, leckte sich mit der Zunge die Nasenspitze ab, schielte zum Gottserbarmen oder drehte die Augäpfel nach oben, dass nur noch das Weiße zu sehen war. Und wieder lachten und johlten die Leute und zeigten mit den Fingern. Und Klaus Eulenspiegel sagte zu seinem Sohn:
Also, ich weiß nicht, was die Leute haben. Sie rufen hinter dir her und zeigen mit dem Finger auf dich, auch wenn du ganz still bist. Mir scheint, du bist unter einem unglücklichen Stern geboren.
Oder es liegt daran, dass du gleich dreimal am selben Tag getauft worden bist. Till Eulenspiegel aber wusste, dass es weder an dem einen noch an dem anderen lag, dass er aber ganz sicher ein Talent zum Schalksnarren, zum Schwindler und Possenreißer besaß. Und es könnte sein, dass er in diesem Moment bereits ahnte, wie sein Lebensweg später verlaufen sollte. Einige Zeit später zog die Familie um in ein Dorf an dem Flüsschen Saale. Von dort stammte Eulenspiegels Mutter. Eulenspiegels Vater starb kurz nach dem Umzug. Die Mutter wollte nun, dass ihr Sohn ein Handwerk lernte, denn Till war inzwischen 16 Jahre alt. Doch der weigerte sich. Stattdessen spannte er auf dem Dachboden des Hauses ein Seil und brachte sich selber Seiltanzen bei. Als er es gut genug konnte, spannte er das Seil vom Dachboden aus über den Fluss, um dem ganzen Dorf seine Kunststücke zu zeigen. Und bald, da versammelte sich Jung und Alt und bewunderte den jungen Gaukler. Und Till spazierte seelenruhig hin und her, als hätte er festen Boden unter den Füßen. Er drehte und er wendete sich und wagte sogar einen Purzelbaum, ohne abzustürzen. Für den Absturz sorgte seine Mutter. Die wollte es nicht leiden, dass ihr Sohn ein Gaukler wurde, holte ein Messer aus der Küche und schnitt ratsch, ratsch das Seil durch. Eulenspiegel plumpste unter großem Hallo seines Publikums ins Wasser. Und weil wer den Schaden hat, für den Spott nicht zu sorgen braucht, durfte sich Eulenspiegel Sprüche anhören wie:
Na, mal wieder sauber geworden. Wer hoch hinaus will, fällt ganz schön tief. Das letzte Kunststück war das Beste. Mach das nochmal.
Da ärgerte sich Till Eulenspiegel und er überlegte, wie er sich rächen könnte. Eine Woche später musste seine Mutter wegen Besorgungen ins Nachbardorf. Till spannte wieder sein Seil, diesmal über die Dorfstraße. Er zeigte seine Kunststücke, die Leute johlten und applaudierten und warteten insgeheim nur darauf, dass er abstürzte.
Wollt ihr etwas sehen, was noch niemand je auf dem Seil gewagt hat?
Fragte Eulenspiegel.
Ja, ja, ja,
riefen alle.
Dann knüpfe jeder einen Schuh an die Schnur, die ich gleich hinunterlasse. Aber nur den linken Schuh. Und jeder auf dem Dorfplatz muss seinen Schuh an die Schnur knüpfen. Sonst geht der Trick nicht.
Machen wir, machen wir, machen wir,
riefen alle. Und kurz darauf hatte Eulenspiegel über 100 Schuhe an der Schnur hängen. Die schwenkte er mal links, mal rechts, stöhnte ein wenig ob der schweren Last und rief dann:
Aufgepasst, jetzt gebt gut Acht, wessen Schuh wo festgemacht. Wer den Schuh will an sich bringen, der mag itzo huchtig springen.
Damit warf er die Schnur mit den Schuhen mitten auf den Dorfplatz. Da stürzten sich alle wie die Verrückten auf den Schuhhaufen. Und wenig später war eine richtige Prügelei im Gange. Es gab ausgerissene Haare, blutige Nasen, blaue Augen. Und erst eine Stunde später hatte jeder seinen linken Schuh wiedergefunden. Am Ende hätten sie gerne Till Eulenspiegel noch ein paar Prügel verpasst. Aber der hatte sich längst verdrückt, war nach Hause gegangen und hatte die Tür fest verriegelt. Eulenspiegels Mutter wunderte sich, dass ihr umtriebiger Sohn die nächsten Wochen im Haus blieb und fleißig alles erledigte, was sie ihm auftrug. Sie ahnte ja nicht, dass ihn auf der Straße Prügel erwartet hätten. Eines Tages nahm sie ihn mit auf einen Jahrmarkt ein paar Dörfer weiter. Till vergnügte sich dort und trank und schmauste. Als er aber einige Burschen bemerkte, denen er ein paar Wochen zuvor den linken Schuh abspenstig gemacht hatte und die unauffällig zu ihm herschauten und sich gegenseitig anstießen, da schlich er sich ums Eck und suchte ein Versteck. Bei einem Bauernhof sah er Bienenkörbe. Einige waren leer und in einen davon kroch er hinein und wartete, ob ihn jemand suchen würde. Und weil er ein paar Humpen Bier getrunken hatte, schlief er bald ein. Als er wieder aufwachte, hörte er ein Flüstern.
Welchen sollen wir denn nehmen?
Pass auf. Wir heben jetzt nacheinander jeden einmal hoch.
Da war Eulenspiegel klar. Das waren keine Dorfburschen, die ihn verprügeln wollten. Das waren Diebe.
Aber warum sollen wir jeden Bienenkorb hochheben?
Damit wir herausfinden, welcher der schwerste ist. Den nehmen wir mit.
Ja, und wieso?
Weil da am meisten Honig drin ist, du Dummkopf.
Der schwerste Bienenkorb war natürlich der, in dem Till Eulenspiegel saß. Und während die Diebe ihn schnaufend und schwitzend davontrugen, ganz vorsichtig, um nur ja keine schlafende Biene zu wecken, überlegte Till Eulenspiegel, wie er den Dieben am besten entwischen könnte. Es fiel ihm auch bald etwas ein. Er lupfte vorsichtig den Deckel des Bienenkorbs und zog den Dieb vor ihm kräftig an den Haaren.
Hey, was soll das? Willst du wohl aufhören, mich an den Haaren zu ziehen?
Wieso? Wie soll ich dich an den Haaren ziehen? Ich hab schwer genug, an dem Korb zu tragen.
Nach einer Weile versetzte Eulenspiegel dem hinteren Dieb einen Schlag auf die Nase.
Bist du toll geworden? Hast mir die Nase blau?
Von wegen toll geworden. Ich schlage nicht, ich schleppe im Schweiße meines Angesichts.
Na, das wird nicht mehr lange gut gehen, dachte Eulenspiegel. Dann riss er dem Hinteren an den Haaren, dass er mit dem Kopf gegen den Korb krachte und gab dem Vorderen eine kräftige Maulschelle. Da ließen beide den Korb fallen, schimpften aufeinander los und rauften und prügelten sich, dass man es weithin hören konnte. Eulenspiegel aber stieg aus dem Bienenkorb, schlich leise davon und dachte, das ist also der wahre Sinn des Sprichworts. Wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. weil Till Eulenspiegel immer noch fürchtete, wegen der Sache mit den Schuhen Prügel zu beziehen, begab er sich auf Wanderschaft. Unterwegs heckte er viele Streiche aus. Er gab eine Katze für einen Hasen aus, indem er sie in ein Hasenfell einnähte. Und er lehrte einen Esel das Lesen. Zumindest die Buchstaben I und A. Trotzdem hatte er oft wenig zu essen und kein Bett für die Nacht. In Braunschweig stand er vor einer Bäckerei und schaute hungrig auf die Brote und Semmeln im Fenster, als der Bäckermeister vor die Tür trat.
Na, was bist du denn für ein Geselle?
Ein Bäckergeselle.
Du suchst wohl Arbeit.
Noch lieber wäre mir, ich würde Arbeit finden.
Und weil der Bäckermeister tatsächlich einen Gesellen brauchte, stellte er Eulenspiegel gleich ein. Der stellte sich auch gar nicht übel an, obwohl er vorher noch nie als Bäcker gearbeitet hatte. Bald wusste er die Menge der Zutaten, konnte den Teig kneten, Brot und Semmeln formen und ließ auch im Backofen nichts mehr anbrennen. Eines Abends hatte der Bäcker eine wichtige Verabredung.
Heute Nacht musst du alleine backen, Geselle.
Was soll ich denn backen, Meister?
Fragt mich der Geselle doch tatsächlich, was er backen soll. Also sowas. Na, meinetwegen Eulen und Meerkatzen.
Das ließ sich Eulenspiegel nicht zweimal sagen. Kaum war der Meister weg, machte er einen ordentlichen Semmelteig, formte abwechselnd ein Blech Eulen. Oh nee. Und ein Blech Meerkatzen. So heißen die kleinen Affen mit den großen Augen und einem langen Schwanz. Und buk sie alle schön braun und knusprig. Als der Meister früh morgens in die Backstube kam, traute er seinen Augen kaum.
Sag mal. Bist du des Wahnsinns, Geselle? Hast du keine Semmeln gebacken und kein Brot?
Wieso Semmeln? Wieso Brot, Meister?
Ich habe das gebacken, was ihr mir aufgetragen habt. Eulen und Meerkatzen.
Oh, da packte den Bäckermeister die Wut und er packte Eulenspiegel am Kragen.
Wer soll das Zeug denn kaufen?
Dafür wirst du mir zahlen, und zwar den ganzen Teig, jedes Gramm.
Gerne, Meister. Dafür müsst ihr mir aber die Backwaren überlassen.
Ach, schaff mir die Eulen und Meerkatzen bloß aus den Augen und lass dich nie mehr in meiner Backstube blicken.
Eulenspiegel tat, wie ihm geheißen. Weil aber am nächsten Tag Weihnachten war, stellte er sich mit den Eulen und Meerkatzen vor die Kirche und verkaufte sie allesamt bis zum letzten Stück. Als der Bäckermeister das erfuhr, lief er schnell zur Kirche, um auch noch Geld für das Feuerholz und für die Benutzung des Backofens zu verlangen. Aber Till Eulenspiegel war längst über alle Berge und der Bäcker hatte das Nachsehen.
Thank you.
Mit solchen und ähnlichen Streichen brachte es Till Eulenspiegel zu einem gewissen Wohlstand. Er ließ sich farbenprächtige Gewänder schneidern, die er aber nur anlegte, wenn er als Eulenspiegel erkannt werden wollte. Er legte sich ein Pferd zu, um bequemer reisen zu können. Und in fernen Ländern und fremden Städten kaufte er manches, was ihm später nützlich sein konnte. Als er nach Marburg kam, hörte er, dass der Landgraf einen Maler suchte, um den Festsaal in seiner Burg ausmalen zu lassen. Eulenspiegel ritt zum Schloss und zeigte dem Grafen einige Gemälde, die er in Flandern erstanden hatte. Der Graf war beeindruckt.
Malt ihr nur auf Leinwand oder auch auf Wände?
Für Wände brauche ich mehr Farbe und mehr Zeit.
Wie viel würde denn eine Galerie meiner Ahnen auf den Wänden eines Festsaals kosten?
Dazu muss ich den Festsaal erst ausmessen.
Das tat Eulenspiegel und verlangte, 2 Monate lang täglich gut zu essen, eine Kammer für sich und einen Gesellen und 400 Gulden Lohn.
Aber, mein geschätzter Herr Graf, ich habe eine Bedingung. Während ich male, darf niemand in den Saal. Und noch eins müsst ihr wissen. Wer ein Lügner ist, wird meine Bilder nicht sehen können.
Das trifft sich gut, geschätzter Meister. Da kann ich gleich die Ehrlichkeit meines Hofstaats prüfen.
Schon am nächsten Tag wurde der Festsaal abgesperrt und Till Eulenspiegel und sein Geselle machten sich an die Arbeit. Sie schleppten Farben und Pinsel und sie fingen tatsächlich an zu malen. Aber als alle Wände weiß waren, hörten sie auf und vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen und dem Einüben von allerlei Gauklertricks. Nach 2 Monaten ließ der Landgraf den Maler zu sich rufen.
Nun, seid ihr fertig?
Ein paar letzte Pinselstriche, mein Graf, und die Farbe muss noch trocknen. Aber übermorgen könnt ihr mit dem Hofstaat zur Besichtigung kommen.
Als der Graf, die Gräfin und der gesamte Hofstaat 2 Tage später in den Festsaal traten, da waren alle Wände mit großen Tüchern verhängt.
Bevor ich die Ahnengalerie enthülle, muss ich allen Anwesenden noch eine Mitteilung machen. Etwas, was der Landgraf von Marburg bereits wusste, als er mir den Auftrag erteilt hat. Wer ein Lügner ist, wird meine Bilder nicht sehen können.
Und damit zog er eines der Tücher zurück und erklärte lang und breit die Ahnenreihe des Grafen und die Landschaften, die im Hintergrund zu sehen waren und die prächtigen Gewänder der Abgebildeten. Und je mehr Eulenspiegel erklärte, desto begeisterter war sein Publikum.
Oh, oh, welch wunderbare Farben.
Ja, ja, diese zarte Linienführung. Oh, und das Lächeln der Mutter des Grafen.
Wunderbar, wunderbar, formidabel, formidabel, wunderbar getroffen, wunderbar. Nur die Hofnärrin der Gräfin schaute immer ungläubiger.
Und wenn ich 1000 Mal im Leben gelogen hätte, verehrter Meister. Ich sehe nichts als eine weiße Wand.
Aber da auf die Hofnärrin sowieso nie jemand hörte, lobten alle anderen weiter begeistert das Werk und verließen schließlich fröhlich den Saal. Als sie am Abend im Bett lagen, sprachen die Gräfin und der Graf noch einmal über den seltsamen Nachmittag.
Sag mal, Schatz, hast du irgendeinen deiner Vorfahren erkannt?
Keinen. Aber ich muss zugeben, ich habe sie gar nicht gesehen. Ich könnte aber auch nicht ehrlichen Herzens sagen, ich hätte nie im Leben gelogen.
Ich auch nicht. Aber eins ist seltsam. Meine Hofnärrin hat auch nichts gesehen. Und sie ist die einzige in meinem Hofstaat, von der ich sicher bin, dass sie immer die Wahrheit sagt.
Ja, gut. Wenn das stimmt, dann haben alle anderen gelogen. Und niemand hat etwas gesehen. Oh, dieser elende Betrüger!
Mit diesen Worten sprang der Graf aus dem Bett und trommelte seinen Haushofmeister aus den Federn. Von dem erfuhr er, dass der Maler seinen Lohn noch am Nachmittag abgeholt hatte. Weiter ging es zur Kammer des Malers. Die war leer. Und im Stall fehlte sein Pferd. Am Burgtor aber war mit Kreide eine große Eule aufgemalt, die einen Spiegel in den Krallen hielt. Daneben standen zwei Worte, die der Graf mühsam entzifferte.
H-I-C-F-U-I-T. Hic fuit. Na, so viel Latein kann ich noch. Hic fuit. Er war hier. Wer hier war, das weiß ich jetzt auch. Dieser Till Eulenspiegel, von dem man so viel hört. Dass der jetzt auch mich reingelegt hat, naja. Es soll mir eine Lehre sein. Mein lieber Haushofmeister, ihr tragt mir Sorge dafür, dass diese Zeichnung nicht weggewischt wird, solange ich lebe. Die hat mich immerhin 400 Gulden gekostet. Und sie wird mich mein Lebtag lang daran erinnern, dass Narren immer die Wahrheit sagen.
Einige Zeit später kam Eulenspiegel nach Nürnberg. Dort gab er sich als Arzt aus und ließ am Rathaus und an allen Kirchentüren Zettel anbringen, auf denen zu lesen stand, er könne Krankheiten innerhalb eines Tages kurieren. Da kam der Vorsteher des größten Spitals der Stadt zu ihm. Spital, so nannte man zu Eulenspiegels Zeit ein Krankenhaus. Der Vorsteher des Spitals, der Spitalmeister, hatte ein großes Problem. Werter Herr, jedes Bett in unserem Haus ist belegt und vor der Tür warten weitere Kranke, die behandelt werden wollen. Könnt ihr nicht ein paar von denen, die schon Wochen und Monate bei uns liegen, gesund machen?
Ich kann sie alle gesund machen. Aber ich brauche einen Tag, um mir einen Überblick zu verschaffen, welche Krankheiten ich behandeln muss.
Ihr könnt gerne 2 oder 3 Tage haben, wenn dann tatsächlich alle gesund sind. Sagt, würden euch als Lohn 200 Gulden genügen?
200 Gulden war damals eine Menge Geld. So viel verdiente ein Handwerker in einem Jahr.
Einverstanden. Und sollten nicht alle gesund werden, dann will ich nicht einen einzigen Taler haben.
Am nächsten Tag erschien Eulenspiegel im Spital, ging von Bett zu Bett und ließ alle Patienten von ihren Gebrechen erzählen. Dann beugte sich Eulenspiegel vor und flüsterte einem jeden Folgendes ins Ohr.
Du weißt ja, mein Freund, ich will euch alle gesund machen. Ich kenne ein fabelhaftes Rezept, das wahre Wunder wirkt. Dafür muss ich aber einen von euch zu Pulver verbrennen. Zum Verbrennen werde ich den Kränksten im ganzen Spital aussuchen, der sich nicht mehr rühren kann und eh nicht mehr lange zu leben hat. Pass gut auf, um herauszufinden, wer der Kränkste ist, kommt morgen früh der Spitalmeister und schickt die Gesunden unter euch fort. Wenn er ruft, dann beeile dich, damit du nicht der Letzte bist. Denn der Letzte wird verbrannt.
Da legten viele ihre Krücken zurecht und mancher probierte heimlich schon mal das Aufstehen. Und am nächsten Morgen trat der Spitalmeister durch das Tor des Spitals und rief laut:
Wer sich gesund fühlt, der ist entlassen.
Da sprangen die Kranken aus ihren Betten und rannten, als ginge es um ihr Leben. Auch manche, die jahrelang nicht mehr aufgestanden waren.
Kaum 10 Minuten später war das Spital vollkommen leer. Der Spitalmeister war hoch erfreut und überreichte Eulenspiegel mit vielen Dankesworten seinen Lohn. Der aber verabschiedete sich eilig mit der Bemerkung, seine Heilkünste seien auch in anderen Städten sehr gefragt. Am nächsten Tag kamen die Kranken alle wieder.
Um Gottes Willen, rief der Spitalmeister, ich denke, ihr seid gesund.
Und da erzählten sie ihm, dass sich niemand habe zu Pulver verbrennen lassen wollen. Der Spitalmeister ärgerte sich fürchterlich, dass Eulenspiegel ihn mit einem so einfachen Trick hereingelegt hatte und ließ sich sein Lebtag lang von keinem Quacksalber mehr foppen. Machte er in einer Herberge Station, deren Wirt ein rechter Geizkragen war und ein schlechter Koch noch dazu. Zu Mittag sollte es Braten geben. Doch als die Uhr 12 schlug, da war das Fleisch noch lange nicht gar. Als sich Eulenspiegel beim Wirt beschwerte, sagte der nur:
Wer nicht warten kann, der soll essen, was er hat.
Das ließ sich Eulenspiegel nicht zweimal sagen. Er setzte sich an die Feuerstelle, zog eine Semmel vom Vortag aus der Hosentasche und hielt sie über den Braten. Der Dampf zog in die Semmel ein, die Eulenspiegel genüsslich verspeiste. Nach einer Weile war auch der Braten fertig. Der Wirt servierte ihn in der Gaststube, aber Eulenspiegel blieb in der Küche.
Willst du dich nicht zu uns setzen?
Nein, nein, ich bin schon vom Duft des Bratens satt geworden.
So was.
Nachdem alle gegessen hatten, ging es ans Zahlen. Da kam der Wirt auch zu Eulenspiegel.
Das macht 2 Taler für den Braten.
Wieso? Ich hab nichts davon gegessen.
Hast du nicht selber gesagt, du bist vom Duft des Bratens schon satt geworden? Der Braten war meiner. Also, her mit dem Geld.
Da zog Eulenspiegel 2 Taler aus der Tasche und warf sie auf den Tisch.
Hört ihr? Hört ihr die Klingen, Herr Wirt?
Aber freilich höre ich das. Ich bin doch nicht taub.
Nun, so viel euch der Klang der 2 Taler nützt, so viel nützt meinem Magen der Duft eures Bratens. Nehmt also den Klang der Taler als Bezahlung dafür, dass ich an eurem Braten gerochen hab.
Sprach's, steckte die 2 Taler wieder in die Tasche und ging lustig pfeifend davon. Während der Wirt mit offenem Mund zurückblieb. Als Eulenspiegel wenige Tage später in die kleine Stadt Mölln kam, spürte er ein Grimmen im Bauch, das immer schlimmer wurde. Er ließ den Arzt und den Apotheker rufen, aber beide konnten ihm nicht mehr helfen. Die Kunde, dass Eulenspiegel todkrank da niederlag, verbreitete sich bald in der ganzen Stadt. Da kamen Bekannte und Freunde vorbei. Der Bürgermeister von Mölln gab sich die Ehre und selbst der Pfarrer kam, um ihm die Beichte abzunehmen. Und alle bemerkten, dass in der Ecke seiner Kammer eine große Kiste stand, die mit 3 Schlössern gesichert war. Eulenspiegel sah wohl, dass sie alle nach der Kiste schielten. Und alle fragten, was sie für ihn tun könnten. Aber Eulenspiegel sagte nur:
Lasst mich in Ruhe sterben.
Einige Tage später, da war er schon sehr schwach, rief er den Pfarrer, den Bürgermeister und seine Freunde noch einmal zu sich. Er überreichte ihnen je 1 Schlüssel und sagte:
Seht ihr die Kiste in der Ecke? Sie enthält mein ganzes Hab und Gut. In meinem Testament habe ich verfügt, dass die Kirche, die Stadt Mölln und meine Freunde je 1/3 bekommen sollen. Allerdings nicht ohne Gegenleistung. Die Stadt Mölln soll mir ein Grab auf dem Friedhof bezahlen. Der Pfarrer soll für die Beerdigung und für eine Totenmesse sorgen.
und meine Freunde sollen die Leichenfeier ausrichten, bei der jeder erzählen soll, was er mit mir erlebt oder von mir gehört hat. Außerdem dürft ihr die Kiste erst 30 Tage nach meinem Ableben öffnen, und zwar gemeinsam. Seid ihr damit einverstanden?
Ja, sagten die Freunde und dachten, die Kiste ist aber sehr groß.
Ja,
sagte der Bürgermeister und dachte,
selbst die Beschläge scheinen edles Metall zu sein.
Ja,
sagte der Pfarrer und dachte,
die Schlüssel glänzen so. Sind die am Ende vergoldet? Halleluja.
Dann ist es gut, sagte Eulenspiegel.
Am nächsten Tag fand man ihn tot in seinem Bett.
Während der Beerdigung ereigneten sich freilich einige Merkwürdigkeiten. Als Eulenspiegel in der Herberge aufgebahrt war, lief plötzlich eine Sau mit ihren Ferkeln durchs Zimmer, scheuerte ihren Rücken an der Bahre und warf sie dabei um.
Als man den Sarg wieder zurücklegte, kam Eulenspiegel nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch zu liegen. Allerdings merkte das keiner. Und als man ihn später ins Grab hinablassen wollte, da riss das Seil am Fußende. Und der Sarg stand aufrecht in der Grube. Die Trauergäste sagten, er war im Leben ein wunderlicher Geselle und will wohl auch nicht wie andere begraben sein. Sie ließen also den Sarg stehen und schaufelten das Grab zu. Deswegen liest man auf dem Grabstein in Mölln noch heute, hier steht Eulenspiegel begraben. Nachdem das Grab bezahlt, die Trauerfeier ausgerichtet, die Totenmesse gelesen und 30 Tage vergangen waren, trafen sich der Bürgermeister, der Pfarrer und Eulenspiegels Freunde, um das Erbe anzutreten. Sie schlossen die drei Schlösser auf, hoben den schweren Deckel und fanden in der Kiste einen Haufen Steine. Da ging ein lautes Schimpfen und Streiten los. Der Bürgermeister beschuldigte die Freunde, den Schatz während ihrer vielen Besuche bei Eulenspiegel stibitzt zu haben. Die Freunde meinten, der Pfarrer hätte doch Eulenspiegel die Beichte abgenommen und dabei die beste Gelegenheit gehabt, den Schatz zu stehlen. Und der Pfarrer beschuldigte den Bürgermeister, der die Kiste die letzten 30 Tage in Verwahrung hatte, während dieser Zeit den Schatz an sich gebracht zu haben. Doch plötzlich wurde es still. Denn einer nach dem anderen hatte gesehen, dass innen auf dem Deckel der Truhe mit Kreide eine Eule und ein Spiegel aufgemalt waren. Und daneben standen die zwei Worte Hic Fuit.
Das war Eulenspiegel, er war eines Bauern Sohn. Wer ihm mit nem blöden Spruch kam, erntete nur Spott und Hohn. Hieß mit Vornamen Till, war gescheit, gewitzt und schlau. Wie er jemanden hereinlegte, wusste er genau. Und wer in seinen Spiegel schaut, blickt der Wahrheit ins Gesicht, geht mit sich selber ins Gericht. Und auch wenn in ihm die Wut kocht, dumm bleibt er nicht.
Das war Eulenspiegel.
Hat alle hinters Licht geführt, als letzter gelacht.
Das war Eulenspiegel.
War so weise wie die Eule und so frech wie ein Spatz. Er hatte eine spitze Zunge, er vertrete jedes Wort. Ging einmal ein Streich zu weit, ja, dann war er ganz schön fort. Konnte Eitelkeit nicht leiden, hasste Geiz und Lug und Trug. Er hat viele Art beschwindelt, doch aus Schaden wird man klug. Denn wer in seinen Spiegel schaut, blickt der Wahrheit ins Gesicht, geht mit sich selber ins Gericht. Und auch wenn in ihm die Wut kocht, dumm bleibt er nicht.
Das war Eulenspiegel.
War oft klüger als er schien, weil der Schein ja meistens trügt.
Das war Eulenspiegel.
War ein Schelm, wie er im Buche steht, hat mit Streichen sich vergnügt.
Das war Eulenspiegel.
War oft klüger als er schien, weil der Schein ja meistens trügt.
Das war Eulenspiegel.
War ein Schelm, wie er im Buche steht, hat mit Streichen sich vergnügt.
In der ARD Audiothek.